Die Gnade und Freundlichkeit unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Jubilare, Ihre Konfirmation, heute ist uns ein Lobpreis gegeben als Predigtext. Und wie soll man einen Lobpreis predigen? Den muss man singen. Und ich freue mich, dass wir gerade in diesem Gottesdienst mit so vollem Chören singen und so schön musikalisch unterstützt werden. Lassen Sie uns in diesen Lobpreis hineinschauen, damit das Lob Gottes in unseren Herzen neu entfacht wird, neu geweckt wird für unseren weiteren Weg. Der erste Vers liegt noch vor dem Lobpreis und er klingt zunächst gar nicht positiv. Denn das erste Verb, was hier angesprochen wird, redet vom Einschließen. Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich über alle erbarmt. Und was zunächst so beengend klingt, Gott hat eingeschlossen, wird im zweiten Teil des Verses plötzlich aufgelöst. Da wird nämlich behauptet, Gott will sich über alle erbarmen. Gott ist barmherzig. Wir haben es im Eingangspsalm schon gebetet. Gnädig ist der Herr, gütig, barmherzig, langmütig. Ein Gott mit einem Vaterherzen. Ein Gott, dessen Herz Erbarmen ist. Sagt uns das etwas? Brauchen wir das? Benötigen wir das? In unserem Umgang miteinander ist das eher ein Zeichen von Schwäche. Erbarme dich über mich, kümmere dich selber drum. Und so ist dieses Eingeschlossen, meint, dass die Unterschiede, die so zwischen uns wahrnehmbar sind und die uns oft auch Mühe machen, vor Gott nicht gelten. Vor Gott sind wir alle gleich, denn wir bedürfen aller der Erbarmung Gottes. Das gilt besonders auch für die, die moralisch und religiös sich ganz hochstehend wähnen und glauben. Dieser Lobpreis ist ja der Abschluss einer längeren Abhandlung von Kapitel 9 bis Kapitel 11 im Römerbrief, wo Paulus sich auseinandersetzt mit der Frage, was ist mit den jüdischen Menschen, was ist mit dem jüdischen Volk? Weshalb gehen sie nicht auf die Gnade ein, die in Jesus Christus erschienen ist? Weshalb erkennen sie Jesus nicht in der Mehrzahl als ihren Messias? Und es ist schon eine ganz tiefe Frage, die Paulus umtreibt. Nicht eine im Kopf, sondern eine im Herzen. Er beginnt nämlich dieses Kapitel 9,1. Ich habe einen beständigen Schmerz im Herzen. Eine ungelöste Frage. Haben Sie in Ihrem Leben auch so ungelöste Fragen, wo Sie keine Antwort finden? Vielleicht im Rückblick. Warum ist das geschehen? Wenn es einen gütigen Gott gibt, warum geschieht das dann? Paulus hat auch diese Frage gehabt. Wenn in Jesus Christus die Gnade Gottes erschienen ist, wenn Jesus der Messias ist, weshalb lehnt ihn das jüdische Volk in der Mehrheit ab? Eine ungelöste Frage. Und dann kämpft er mit dieser Frage und ringt damit und bekommt von Gott auch erstaunliche Antworten. Die sind hier heute nicht Predigtext. Aber der Schluss dieses Ringens ist der Lobpreis. Und so wünschen wir Ihnen auch, liebe Jubelkonfirmanden und jedem von uns, dass am Ende dieses Fragens, dieses quälenden Warums, ein Lobpreis stehen kann, weil Gott gesprochen hat, weil Gott sie berührt hat, weil Gott sich über ihnen erbarmt hat, über sie erbarmt hat, dass sie so ein Erbarmen Gottes über sich empfangen haben. Und das ist nun nicht ein menschliches Erbarmen, so von oben herab, komm her, du armes Würmchen, oder ich will jetzt das böse Wort von dem grunzenden Rüsseltier nicht sagen, komm her, du armes grunzendes Rüsseltier, es wird meist kürzer ausgedrückt. So ein Erbarmen ist es nicht, sondern es ist ein Erbarmen, das wie im Psalm das Vaterherz, das Mutterherz beschreibt. Ich kenne dich, kenne deine Fragen. Ich weiß genau, Gott weiß genau, welche ungelösten Fragen Sie mit sich herumschleppen. Jeder von uns. Aber er gibt die Antwort nicht im Losverfahren oder im Orakelverfahren, sondern er mutet uns zu, unseren Weg zu gehen, damit er sich über uns erbarmen kann. Besonders hart sind die Unterschiede, wenn sie religiös zementiert sind oder moralisch zementiert sind. Wenn Menschen meinen, ich weiß, wie es geht, ich brauche kein Erbarmen. Wenn, das ist der nächste Schritt oder das, was eingeschlossen ist, wenn Ungehorsam da ist. Ungehorsam wurzelt ja im Nicht-Hören-Können oder Nicht-Hören-Wollen. Denken Sie an Ihre Eltern, an Ihre lieben Eltern, wie oft sie Ihnen Dinge eingeschärft haben. Höre Mädchen, höre Junge. Und wir haben es gehört und auch nicht gehört. Im Gegenteil, manchmal sind solche Ermahnungen geradezu Anreiz, mal das Gegenteil von dem zu tun, was verlangt wird. Der Mensch ist neugierig. Aber Gott gegenüber ist dieser Ungehorsam tödlich. Er trennt uns von der Quelle des Lebens. Und wie ich schon sagte, schlimm ist es, wenn dieser Ungehorsam dann zementiert ist, moralisch oder religiös. Ich will das an einem kleinen Beispiel deutlich machen. Vor Jahren, ich weiß gar nicht mehr, ob es vor oder nach der Wende war, nach der Wende, hat uns eine Gruppe junger Leute hier besucht und hat gesagt, kommt, wir haben ein paar Pantomimen eingeübt, wir können schöne Lieder singen, kommt doch mit in eure Stadt, da auf den Boulevard, auf den Marktplatz oder wo immer, und lasst uns die Güte Gottes dort vorspielen. Ich habe gesagt, wie geht das? Ganz einfach, wir haben zwei Grundpantomimen, die führen wir auf. Vorher und hinterher singen wir Lieder und dann laden wir die Leute ein, über Fragen zu sprechen, die sie quälen, die sie bewegen. Und wenn es möglich ist, beten wir für die Menschen und segnen sie. Oh, das war spannend. Das haben wir auch gemacht. Die haben uns da an der Hand genommen, haben uns mitgenommen. Und zwischen Ulrichskirche und diesem Kaufhaus haben wir dann das gemacht. Das war nach der Wende, jetzt fällt mir es ein. Denn das Kaufhaus hat gesagt, Strom könnt ihr von uns kriegen. Das waren so die euphorischen Jahre der 90er Jahre, wo alles offen war, wo alles möglich war. Wo der Kaufhausbesitzer sagte, Strom kriegt ihr von uns, kein Problem. Heute wäre das gar nicht mehr denkbar. Und dann haben wir losgelegt. Das heißt, die haben losgelegt. Wir standen erst so ein bisschen in den Eingängen, haben geguckt, wie die Hallenser reagieren. Und als wir dann merkten, dass die meisten aufmerksam waren, dass sogar Leute dann stehen blieben, in das Gespräch sich einließen und für sich beten ließen, dann wagten wir uns auch aus den Eingängen der Häuser und haben kräftig mitgemacht. Das ging den ganzen Nachmittag, von 14 Uhr bis 18 Uhr. Die Zeit war uns nicht zu lang. Natürlich gab es auch die Hallenser, kam ein alter Herr mit seiner Frau am Arm und die Frau blieb stehen, die interessierte das mit der Pantomime, die waren auch ansprechend. Und der Mann wollte weiter und zog immer, komm Mutti, das ist doch Görsche, lass mal. Und die Mutti sagt, das interessiert mich. Und dann saßen sie beide und haben sich unterhalten mit den Gästen und haben sogar für sich beten lassen. Und jetzt sage ich, warum ich das so lange erzähle. Die am ablehnendsten waren zwei Personengruppen. Einmal meine eigenen Kollegen, die vorbeikamen, die sagten, sag mal, spinnt ihr, was macht denn ihr hier, Knall, was? Und die zweiten waren russische, jüdische Neueinwanderer aus Russland, die richtig hart stehen blieben und sagten, wir sollen aufhören mit dieser Irrlehre, der Jesus ist mitnichten der Messias. Und die waren auch noch gut gekleidet, in Pelze gehüllt, also das war unverschämt. Soll ich denen böse sein? Nein, es ist eine Beobachtung. Die Ablehnung der Gnade Gottes ist dort am stärksten, wo sie moralisch, ideologisch oder religiös zementiert ist. Also hüten Sie sich davor, sich festzulegen. Man kann 80, 90 Jahre alt werden, wie unser Alterspräsident heute, Frau Lippold, aber immer noch offen sein für die Barmherzigkeit Gottes. Immer noch die Warum-Frage offen halten. Immer noch ein bewegliches Herz haben. Ein Herz mit Ohren, würde Schriftsteller sagen. Ein Herz, das hören kann. Aufmerken ist besser als Opfer. Gehorsam ist besser als Brandopfer, sagen die alten Propheten schon. Diese Offenheit gegenüber Gott, diese Antenne ausgerichtet auf ihm, Herr, was sagst du dazu, zu diesem Schmerz meines Lebens, zu dieser Warum-Frage, auf die ich jetzt wirklich keine Antwort kriegen kann. Was sagst du dazu? Und irgendwo auf dem Weg zwischen Kapitel 9 und 11 muss dem Paulus eine Antwort geworden sein. Und wer genau nachliest, liest sie auch. Steht nämlich da, ein bisschen verborgen, man muss sich darauf einlassen, so dass er in diesen Lobpreis ausbricht. Und nun wollen wir nochmal hineinschauen, das alles war nur Vorrede, stellen Sie sich auf etwas länger ein. Nein, wir wollen ja dann noch lobpreisen. Ne? Lobpreis ist die Möglichkeit, ist der Weg Gottes, wie er mit unseren Warum-Fragen zur Zeit umgeht. Er führt uns in den Lobpreis hinein. So wie es heute über den Josua, über den Tag gesagt ist, Josua fiel auf sein Angesicht zur Erde nieder, er betete an und sprach, was sagt mein Herr seinem Knecht? Diese Haltung, dazu möchte Gott uns führen, dazu möchte er uns überreden, dazu möchte er uns ziehen, dazu möchte er uns einladen, dass wir trotz aller Warum-Fragen, trotz aller Festlegungen in unserem Leben, trotz allem Schweren, diese innere Offenheit behalten und sagen, Herr, was sagst du nun dazu? Du bist doch gütig, gnädig und barmherzig. Warum ist es dann so und nicht anders gekommen? Und dann kommt eine Antwort, die den Paulus befähigt, diesen in die Weite zu gehen, in diesen weiten Lobpreis hineinzugehen. Und das wollen wir uns nur noch mal anschauen. Welch eine Tiefe des Reichtums, sagt Paulus, beides, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich seine Gerichte, wie unbegreifbar, unfassbar seine Wege. Aha, es geht also um die Ratschlüsse Gottes, auch über unserem Leben. Warum habe ich gerade diesen Menschen kennengelernt? Warum ist gerade der mir begegnet? Warum ist er mir genommen? Diese Ratschlüsse Gottes, die Dinge, die wir nicht beeinflussen konnten, die Gerichte Gottes und wie unfassbar seine Wege. Dann geht es auch über unsere Wege. Heute Nachmittag sind Sie ja wieder herzlich eingeladen, ab 15 Uhr nach einer kleinen Musik und miteinander singen, über die Wege zu sprechen, die Sie geführt wurden seit Ihrer Konfirmation. Oder auch, wie es damals war, was Sie damals von Gott gehört haben, was man Ihnen erzählt hat über Gott, was man Ihnen beigebracht hat, was damals wichtig war. Und wir können überlegen, und was ist heute? Was ist heute wichtig? Ist das verlässlich? Sind Sie also eingeladen? Es geht über unsere Wege. Unerforschlich, unfassbar, sagt Paulus in seinem Lobpreis, sind Gottes Wege mit uns. Wir können immer nur einen Teil davon erfassen. Manchmal erkennen wir auch sein Handeln. Aber es ist gefährlich, wenn man Gottes Handeln allein aus der Geschichte, allein von der eigenen Erfahrung her ableiten will. Wir müssen zugeben, dass es Dinge gibt, die unerforschlich, unbegreiflich sind. Schon im Alten Testament heißt es wahrlich, Gott, Herr, du bist ein verborgener Gott, du Retter Israels. Für wahr ein verborgener Gott, du Heiland. Und Gott sagt auch selber im Propheten Jesaja und Jeremia, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so hoch, so viel der Himmel höher ist über der Erde, sind meine Wege höher als eure Wege. Es gibt da immer etwas, was nicht aufgeht, was den Glauben herausfordert. Denn sonst wären wir ja reine Erfahrungstheologen und wüssten alles besser und würden die Menschen, die damit nicht zurechtkommen, vor den Kopf schlagen. Und es würde uns jede Barmherzigkeit abhanden kommen. Es gibt ja auch solche Denominationen, solche Truppenteile oder solche Einrichtungen in der Kirche, die wissen einfach alles besser. Denen kannst du kommen mit jeder Lebenssituation, die haben sofort eine Antwort und haben sofort auch ein Mittel, ein Rezept, wie man sich verhalten soll, welche Worte man sprechen soll, welche Lieder man singen soll, welche Gestik man machen soll, damit Gott gnädig wird. Das ist Religion. Das können auch ich will das jetzt nicht herablassend sagen, aber Religion besteht ja im Kern darin, mit menschlichen Mitteln Gott gnädig zu stimmen. Ob es nun durch Niederwerfen ist auf dem Gebetsteppich 5-mal am Tag oder ob es irgendwelche animistischen Riten sind in der Hausecke, wo die Ahnen stehen, das ist immer dasselbe. Ich muss mir Gott gnädig stimmen. Davon sind wir befreit, denn uns wird verkündet, Gott ist gnädig, barmherzig. Und es heißt dann im 1. Timotheusbrief sogar, Gott, unser Retter, will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Welcher Wahrheit? Pilatus, was ist Wahrheit? Jeder hat seine Wahrheit. Nun, dass Jesus der Christus war und dass er der Mann ist der Zukunft, der uns entgegenkommt, dass er uns einlädt zur Nachfolge, dass er uns mitnimmt auf dem Weg des Glaubens, den er gebahnt hat, dass er bei uns ist, wenn es schwer ist, dass er uns trägt, wenn wir nicht mehr können, dass er wirklich für uns ist. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums! Paulus bezieht das auf den Weg des jüdischen Volkes und auf den Weg der Gemeinde durch die Geschichte. Ein ganz spezielles Thema. Da reicht ein Tag gar nicht aus, um das zu entfalten, jetzt nun nach 2000 Jahren, da mal hinzuschauen, wie ist dieser Weg nun gewesen. Wir dürfen nicht vergessen, das ist vor 2000 Jahren geschrieben. Man könnte sagen, was sagt uns das heute noch? Das beschäftigt uns heute noch. Wie ist der Weg des jüdischen Volkes und wie ist der Weg der Kirche? Und deswegen sagt Paulus auch, vielleicht gibt es jemand unter uns, der weiß das alles. Der wäre der, der des Herrn Sinn erkannt hat. Oder der wäre Gottes Ratgeber gewesen. Oder der wäre einer gewesen, der Gott in der Präexistenz einen Gefallen erwiesen hat, sodass Gott ihm das jetzt zurückzahlen muss. Ist das nicht lächerlich? Diese Zitate aus dem Alten Testament fügt Paulus hier in den Lobpreis ein, so als wenn ein Mensch das könnte, Gottes Ratgeber zu sein, den Sinn des Herrn zu erkennen oder dass Gott von ihm in irgendeiner Weise abhängig wäre oder ihm etwas schulden würde. Unter dem ganzen Himmel ist keiner, sagt Hiob, dem Gott etwas schulden würde. Keiner. Auch Mutter Teresa nicht. Der schuldet Gott auch nichts. Gott ist viel höher, viel größer. Auch nicht der, den wir am meisten anbeten. Vielleicht irgendein Star, der gerade eine große Leistung vollbracht hat, wie letzte Nacht, wo Deutschland gewonnen hat in diesem Contest. Und da steht ein wunderschöner junger Mensch und kann es nicht fassen, er strahlt. Bedürftig, sehr bedürftig, diese junge Dame. Aus Gottes Sicht, sehr bedürftig der Barmherzigkeit. Oder ein Fußballstar, die deutsche Mannschaft hat gestern gespielt. Oder wen immer wir verehren oder für etwas Besonderes halten. Menschen, die uns geprägt haben. Ja, selbst unser Vater und unsere Mutter sind nicht in der Position, dass Gott ihnen etwas schuldig wäre. Sondern sie sind alle der Gnade bedürftig. Das ist keine Gleichmacherei, keine Nivellierung. Wir dürfen das nicht in die eigene Hand nehmen. Das ist ja die große Gefährdung der Kirche, dass sie das in die eigene Hand nimmt und sagt, du bist unter der Gnade, du nicht. Du musst erst noch Buße machen, du musst spenden. Immer wieder diese furchtbaren Entgleisungen, für die die Kirche viel, viel bezahlen musste an Renommee. Aber es gibt sie immer noch, weil sie selber der Gnade bedürftig ist. Und die Menschen, die das erkennen, die stimmen in diesen Lobpreis ein. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums. Beides, sowohl Weisheit als Erkenntnis Gottes. Man kann es auch mathematisch ausdrücken. Die Quadratur des Kreises ist unmöglich. Mathematisch, geometrisch. Aber stellen Sie sich mal vor, wenn Gott die Quadratur des Kreises hinkriegt, was ist denn das für ein Gebilde dann? Ist das vielleicht der Kosmos Tapanta, in dem wir leben, wo die Wissenschaftler sich schon seit Jahrhunderten Gedanken machen, wie das gestaltet ist? Ist er nun endlich oder ist er unendlich? Ist es miteinander verbundene Blasen oder sind es irgendwelche Spalten und Räume? Und so geht Gott mit uns um. Er macht den Kreis, er macht daraus ein Quadrat. Der Kreis sind wir, Menschen mit freiem Willen, Menschen mit eigener Prägung, Menschen mit der Neigung, ihre Erfahrung zur Ideologie zu machen. Das ist ja bei älteren Menschen manchmal leider zu festzustellen, dass sie nur noch von ihrer Erfahrung her denken, nicht mehr offen sind für Neues. Aber das ist auch bei Jüngeren schon so. So weiß ich nicht aufteilen. Und das ist überhaupt ein menschliches Problem. Solche Menschen beruft Gott zur Ewigkeit, beruft Gott in seine Gemeinschaft, will er in seinen Ratschluss einbeziehen. Wir haben eine hohe Berufung. Wie will er das machen? Er will es machen durch einen Lebensweg im Glauben, durch eine Haltung, die er in uns schenkt, durch seinen Geist, die bei Schwierigkeiten, bei Lasten, bei unlösbaren Fragen Gott zugewandt bleibt. So wie wir es im Evangelium hörten, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen. Du lehrst etwas, was wir nicht kennen, obwohl wir die Gebildeten Israels sind. Und Jesus sagt, weißt du das nicht, das einfachste Ding. Gottes Geist wirkt in dir eine Neugeburt, sodass du glauben kannst, sodass du vertrauen kannst, sodass du es aushalten kannst, die Warum-Fragen einmal zu parken. Ich habe meine Weiterbildung mitgemacht und da ging es um Coaching und da waren solche schwierigen Fragen, die man nicht lösen kann, sagte der einfach, wissen Sie was, da machen wir ein Kästchen drum und die parken wir. Stellen Sie sich einen Parkplatz vor, ein schöner Trick, man hat eine Not, eine Sorge oder eine Niederlage erlebt, sagt, da mache ich ein Kästchen drum und das parke ich. Manche Menschen können das, die haben dann ein Abschirmsystem, aber irgendwann in der Nacht, früh um 5, wachen Sie auf und da ist der Parkplatz offen und dann steht das Problem nicht nur vorm Bett, sondern im Herzen. Und man sagt, Mann, oh Mann, das hatte ich ja ganz vergessen, das hatte ich ja geparkt. Aber jetzt erreicht's mich. Aber was hier beschrieben wird, wo welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und Kenntnis, wie unbegreiflich seine Ratschlüsse, wie unerforschlich seine Wege. Das ist eine geistliche Haltung, eine geschenkte Haltung, die uns begleiten soll. Und das, was hier verneint wird mit den alttestamentlichen Zitaten, dass keiner von sich aus sagen kann, ich habe doch des Herrn Sinn erkannt, ich bin doch sein Ratgeber gewesen und ich habe schon so viel fromme Übungen in meinem Leben gemacht, schon so viel Gebete gen Himmel gesandt, Gott ist mir was schuldig. Dass das abgewiesen wird, aber andererseits schimmert dahin durch, Gott möchte dir seinen Rat mitteilen. Gott möchte dir Anteil an seinem Sinn geben. Gott möchte ein Verhältnis, nicht ein Abhängigkeitsverhältnis, aber ein, ja, darf man das sagen, ein freundschaftliches Verhältnis zu dir haben. Mose war Gottes Freund, er wird genannt, er ist mein Freund. Abraham, natürlich können wir uns mit denen nicht vergleichen, aber in der geistlichen Linie, die von Römer 8 her dann kommt, dass Gott uns seinen Geist in das Herz gegeben hat, schimmert das hier durch. Wir dürfen in diesen Lobpreis hineingehen. Es ist keine Leistung, sondern Gott nimmt uns in diesen Lobpreis hinein. Und nun der letzte Vers. Sie merken, man könnte da noch lang drüber sprechen, was so erfüllend ist. Der Lobpreis schließt ab mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm ist das All, Tapanta, sind alle Dinge, alles was ist, von ihm, durch ihm, zu ihm. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. So sicher wie das Amen in der Kirche, sagt der Volksmund. Jawohl, so ist es. Von ihm, durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Wenn Sie mal Herzprobleme haben, gehen Sie mal zu Dr. Tobias Hirsch. Dort lesen Sie im Wartezimmer Folgendes an der Wand. Zögernd kommt die Zukunft hergezogen. Pfeilschnell fliegt die Gegenwart. Ewig still steht die Vergangenheit. Ist das nicht weisheitlich? Das ist Konfuzius. Hätte ich ja nicht gedacht. Aber das steht auch schon in der Bibel. Denn von ihm und durch ihm und zu ihm sind alle Dinge. Und da steht nichts unabänderlich. Also auch in der Vergangenheit ist Gottes Gnade. Denn bei Konfuzius kommt da so ein bisschen durch, ehern, still, ewig steht die Vergangenheit. Das heißt so ein bisschen, was du verbockt hast, kannst du nie wieder gut machen. Also ich will ihm da nichts in den Mund legen, aber so ein bisschen bedrohlich ist das. Ne? Ewig still steht die Vergangenheit. Oder auch feilschnell fliegt die Gegenwart. Aber jetzt, wir haben doch Zeit, oder? Ist jemand unruhig? Nee, wir haben Zeit. Schwenkt jemand eine Uhr? Nee, auch nicht. Wir haben Zeit. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, Tapanta. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Eine kurze Pause und dann geht es weiter mit dem lebendigen Gottesdienst. Wie sich das nun in unserem Leben umsetzen kann. Römer 12, 1 und 2, diese wichtigen Verse. Aber zwischen die bohrende Warum-Frage, zwischen der unbeantworteten Warum-Frage, die Paulus so schmerzt, wo man eigentlich sagen kann, aufgrund der unbeantworteten Situation dieser Frage gehe ich keinen Schritt mehr. Denn so sind wir oft, so lassen wir uns oft lähmen durch solche Warum-Fragen. Warum ist mir das passiert? Warum ist der Unfall geschehen? Warum hat mir Gott diesen Menschen genommen? Warum habe ich nicht das erreicht, was? Warum hat meine Mannschaft nicht gewonnen? Warum ist dieses passiert? Und wir lassen uns dadurch lähmen. Nicht Lobpreis, sondern Depression. Nicht fröhliche Offenheit Gott gegenüber, sondern abgeschlossene Trübsal. Und deswegen ist es so wichtig, dass zwischen Römer 9 und zwischen Römer 12, wo es dann um den praktischen Gottesdienst geht, der Lobpreis steht. Das Erkennen. Und wie gesagt, es ist keine Leistung, dieses Erkennen. Deswegen sage ich auch nicht, macht es so, seid so, das wäre wieder rezepthaft. Ich kann nur sagen, Gott schenkt das. Und Sie haben damals bei Ihrer Konfirmation, egal wie sie gestaltet war, egal wer sie gehalten hat, den Segen Gottes empfangen. Und der Segen Gottes ist genau diese Kraft, von der im Evangelium heute die Rede war. Die Kraft der Wiedergeburt, die Kraft des Glaubens, die Kraft der Erneuerung, die Fähigkeit, Gottes Stimme zu hören, seinen Trost zu empfangen, ihn zu erkennen als liebenden Vater. Und diese Kraft hat sie nicht verlassen. Ich bin sehr gespannt, heute Nachmittag zu hören, wie sich das in dieser oder jenen Lebenssituation gezeigt hat. Und das dürfen wir Ihnen jetzt gleich auch zusagen, dass diese Kraft der Erneuerung, die Kraft des Heiligen Geistes, Sie nicht verlassen wird bis zu Ihrem letzten Atemzug, bis Sie hindurchgehen zu dem Ziel, zu dem Gott uns berufen hat. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Begreifen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, dass wir offen sind für Gottes Antworten. Amen.